Ich habe ein Wort mitgebracht aus dem Römerbrief, Kapitel 10. So sagt Gottes Wort, es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Reich für alle, die ihn anrufen. Gibt es etwas, womit Sie in letzter Zeit nicht fertig werden? Es gibt ja einiges. Es gibt ja einiges, das nicht direkt mit uns zu tun hat. Wir lesen es in der Zeitung, wir hören es im Radio, wir sehen es im Fernsehen. Dinge, die sich ereignen in dieser Welt, mit denen wir, wenn wir darüber nachdenken, nicht so ohne weiteres fertig werden. Ich hatte in diesen Tagen ja Begegnungen und ich kenne ja Lauben, wie schon gesagt wurde, schon seit einiger Zeit. Es sind hier Menschen ja wahrscheinlich auch in dieser Kirche und drüben in der Oase, die wimmeln halt nicht einfach alles ab. Die lassen halt Dinge an sich ran, die denken halt nach. Also es gibt Sachen, mit denen wir, obwohl sie mit uns gar nichts zu tun haben, nicht so ohne weiteres fertig werden. Und dazu kommt ja dann noch das Persönliche. Diese und jene Führung in unserem Leben, dieser und jener Weg, diese und jene Wegbiegung, wo man auch sagen kann, da wird ein Mensch nicht so ohne weiteres damit fertig, das kann man nicht einfach so abstreifen, als wäre es nicht gewesen. Da sind Narben, da sind Verletzungen, da steigen Erinnerungen auf, da träumt man unter Umständen ab und zu davon, das ist halt so. Der Apostel hatte auch etwas, womit er nicht fertig wurde. Ich muss das kurz erzählen, damit wir dieses Wort richtig ausschöpfen können. Es ist allzumal der eine Herr, reich, reich für alle, die ihn anrufen. Womit wurde er nicht fertig? Er war ja ein verschärfter Gegner der Sache Jesu Christi. Es gibt in der Apostelgeschichte einen kleinen, aber furchtbaren Satz. Ich bin unter anderem Psychologe und wenn ich psychologisch dieses Wort mir anhöre, dann läuft es mir den Rücken runter. Der Paulus, der musste als so eine Art Staatsanwalt den Stephanus reinreiten, damit der freigegeben wurde zur Steinigung. Und zu dieser Pflicht eines solchen jungen Staatsanwaltes gehörte, dass er bei der Hinrichtung anwesend sein musste und dass er eine ganz bestimmte Aufgabe dabei hatte. Die bestand darin, die Obergewänder dieser Leute zu halten, während die ihr blutiges Handwerk verrichten. Sie haben mich ja heute früh im Talar gesehen, da rennt man nicht. Ne? Also im Talar kann man nicht viel arbeiten, das muss man ja auch nicht. Das ist halt so ein langes Ding, darum heißt es Talar, Talus, das lange, ne? Der Talar, das lange Ding. Und solche ähnlichen Sachen hatten die an, das Obergewand, und das musste weg, wenn sie richtig draufhauen wollten. Und der Paulus, der Saulus hieß er ja damals, der muss also sozusagen als Symbolhandlung, also nicht als höflicher Kleiderständer, ne, sondern als Symbolhandlung, ich habe den reingeritten, diesen Angeklagten hier, dass ihr den jetzt kaputt macht, furchtbar, die Steinigung, ne, ich habe mal einen Film gesehen, den kriegst du so schnell nicht aus der Seele. Jemand hat heimlich eine Steinigung in Jemen gefilmt, vor vielen Jahren. Das ist ganz, ganz furchtbar. So, und dann heißt es in diesem Satz, und ich kann halt nicht anders, als ihn auch als Psychologe zu lesen. Paulus fand Gefallen an seinem Tod. Das hat ihn ein Leben lang belastet. Er sagt, ich bin der letzte Dreck. Da steht ein ganz ordinärer Ausdruck unter den Aposteln, weil ich die Gemeinde verfolgt habe. Mir hat es mal gefallen, überleuchtet euch mal. Mir hat es mal gefallen, dass einer zu Tod geschunden wird von denen. Und dann lässt er sich ja Vollmachten ausstellen, er will das öfter erleben. Er will noch mehr Leute reinreiten. Er will noch öfter dieses schreckliche Erlebnis haben. Er sucht danach. Und dann begegnet ihm Jesus. Er begegnet ihm nicht leibhaftig, er begegnet ihm als Geist, als Jesus im Geist. Und wir kennen ja die Geschichte, er wird mit Blindheit geschlagen, er ist bewegungsunfähig. Es beginnt ein langer Prozess, mit dem er allmählich wieder zu sich kommt sozusagen, auch zu Jesus kommt. Es gibt eine Zeit im Leben des Mannes, der sich nun Paulus nennt, der Kleine, der Hinterletzte heißt das auf Deutsch, der Geringste. Da gibt es eine Zeit, da wissen wir gar nicht, was sich da abgespielt hat. Da wurde er geprägt und zu dem gemacht, wie mit einem Stück Eisen schmiedet, ja, wie man ein Schwert zu einer Pflugschar umschmiedet. Das muss in dieser Zeit geschehen sein. Und jetzt taucht er auf und er hat eine große Hoffnung. Und dass die nicht eingetreten ist, damit wird er nicht fertig. Er rechnet damit, dass er, der Jude, ja der radikale Jude, der radikale Vertreter des gesetzestreuen Judentums, dass er der Erste ist unter seinem Volk, die nun zu Jesus finden. Er rechnet damit, dass das mit seinem Volk, aus dem er kommt, genau das Gleiche passiert, auf die eine oder andere Weise, was mit ihm passiert ist. Das hat er fest auf dem Zettel. Und wenn ihr mal wieder an der Apostelgeschichte vorbeikommt und sie lest, dann werdet ihr merken, er geht immer zuerst dahin, wo sich die Juden treffen. Und erst wenn die sagen, hau bloß ab, oder mindestens sagen, nein, danke, für uns ist das nichts, dann geht er zu den anderen Völkern. Nur dann. Das heißt, für ihn war diese Reihenfolge ganz klar. Und jetzt geschieht das nicht. Ja, es geschieht nicht nur nicht, sondern genau dieses Volk, aus dem der Heiland kommt, aus dem der Messias kommt, fängt an, diese Christen zu verfolgen. Und er war ja selber einer der Beteiligten, einer der Akteure gewesen, als dieser Stephanus umgebracht wird, grausam umgebracht wird. Und damit wird er nicht fertig. Da sind drei Kapitel in der Bibel entstanden, Römer 9, 10 und 11, was sich mit diesem Thema befasst. Das hat ihn total aufgewühlt, das hat ihn fertig gemacht. So. Ich musste diesen kleinen gedanklichen Ausflug, Exkurs machen, damit wir verstehen, was er jetzt sagt. Er sagt, es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Diese Griechen, das sind nicht die heute da am Peloponnes leben und so, sondern es ist ein ganzer Kulturkreis, der sogenannte Hellenismus. Also wir sparen es uns, dass ich da jetzt einen Vortrag drüber halte. Das war eine ganze Prägung. Das war das Römische Reich, aber geprägt von einer spätgriechischen Kultur mit einer Menge von Göttern und Götzen und so weiter und hohe Philosophie, aber auch ganz eigenartigen Entgleisungen. Alles miteinander, so ein Schmelztiegel. Und er sagt, in einem sind sie gleich, die Juden aus dem jüdischen Kulturkreis, geprägt von Gottes Wort, geprägt von der Tora, geprägt vom Gesetz, das haben wir ernst genommen, und der andere Kulturkreis des Hellenismus. Und eins haben sie gemeinsam, es ist der eine Herr, der ist reich für die Juden und für die aus dem hellenistischen Kulturkreis, wenn sie ihn anrufen, ein reicher Herr. Das ist das Wort, das ich mitgebracht habe für heute Abend, wenn es ums Gebet geht. Gott anrufen, das ist im jüdischen Sprachgebrauch. Der Paulus schreibt griechisch an die Römer, aber er denkt jüdisch, kann man nachweisen in der Sprachuntersuchung. Gott anrufen, das ist ein Terminus technicus, also auf Deutsch ein Fachwort für Gebet. Und der Jude stand ja auch so da und hatte den Kopf erhoben und sprach mit Gott. Probiert das mal daheim aus, das ist total interessant. Das hebt so ein bisschen die Lungen und es hebt so ein bisschen den Blick, dass man mal so betet, das kann man mal ausprobieren. Wir beten ja so wie die Germanen in der Unterwürfigkeit. Ne? Da wurde gesagt, wenn du vor deinem Fürst trittst und er hat so ein Schwertchen in der Hand und kann dir eins auf den Kopf hauen, dann mach das so, du kriegst die Hände nicht so schnell auseinander. Ne? Eine Geste der Wehrlosigkeit, das ist die protestantische Gebetshaltung. Ich sage da gar nichts dagegen, ich bin ja nicht blöd, ich bin ja Pfarrer. Ne? Also natürlich beten wir so. Aber ich will euch bloß mal sagen, liebe Leute, das ist nicht die einzige mögliche Gebetshaltung. Du hast wahrscheinlich nicht die Hände vom Lenkrad genommen, nehme ich jetzt mal an. Ne? Also das heißt, der hat so gebetet, ne? Ja, klar, oder? Ne? Welch ein Freund ist unser Jesus mit dem Lenkrad. Also es gibt verschiedene Gebetshaltungen. Beim Autofahren schließe ich auch nicht ganz so gern die Augen beim Beten. Ne? Es sei denn, ich stehe auf dem Parkplatz, da geht's wieder. Ne? Also Jetzt nochmal, gebt euch mal dieses Wort. Und versteht ihr, ihr könnt alles vergessen, was ich erzähle. Wenn ihr dieses Wort mitnehmt, dann will ich den Herrn preisen. Ist allzumal der eine Herr, reich, hörst du? Reich für alle, die ihn anrufen. Das möchte ich gern in die Herzen betteln heute Abend. Alles andere, okay, ne, das ist so die Sahne, ne, aber das ist eigentlich mein Anliegen, dass ihr dieses Wort mitnehmt. Es ist kein Unterschied, aus welcher Kultur du kommst. Ich komme aus der Oberfränkischen, ihr kommt aus der Voralpen, Seitenmoränen, Laubner Kultur. Ich lasse mich nicht verführen, dass ich euch jetzt die Unterschiede erkläre. Bin doch nicht doof, ne? Ich will ja bis morgen Abend noch eure Gastfreundschaft genießen. Also, es ist kein Unterschied an der Stelle. Natürlich gibt es kulturelle Unterschiede. Hallo, Logo, ne? Aber an der Stelle ist der reiche Herr da. Das heißt doch, es ist ein riesiges Buffet angerichtet. So viel kannst du gar nicht futtern, wie da drauf ist. Das heißt doch, es ist ein riesiger Tank da. So viel kannst du überhaupt nicht verheizen, ein Leben lang, wie da drin ist. Das heißt, es gibt einen Vorrat. Es ist der Reichtum Gottes. Und wer diesen Gott anruft, der kann den anderen, die ihn auch anrufen, gar nichts wegnehmen, weil genug da ist. Das endet nicht. Es ist ein Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Und was ich jetzt mache, das ist theologisch sowas von daneben, aber ich kann mir das ja leisten, ich muss kein Examen mehr machen. Ne? Was ich jetzt mache, ist Folgendes, ich spiele jetzt theologisch katastrophal, ich sage es euch gleich, aber ich spiele es mit dem Wort anrufen. Ich spiele einfach damit, Gott anrufen. Manche schreien ja Gott an. Ne? Nicht unbedingt, weil sie schlecht drauf sind. Oder ihre tägliche Gotteslästerung unterbringen wollen oder irgend sowas. Ne? Sie schreien aus Not. Anrufen, du darfst Gott anschreien, wenn dir danach ist. In schlimmen Situationen muss dein Gebet nicht feierlich klingen. Das muss ich biblisch belegen. Da ist der Jesus hoch beschäftigt. Es kommen so einige Besserwisser auf ihn zu und auf seine Leute und es gibt so ziemliche Diskussionen und Jesus kriegt das so mit. Ne? Und mitten in diesen Diskussionen kommt ein besorgter Vater. Der hat seinen Buben dabei. Und er sagt dann zu dem Jesus, wenn du was kannst, dann kannst du uns helfen. Ich rate Ihnen dringend, beginnen Sie nicht so das Gespräch mit einem Facharzt. Ne? Also sagen Sie nie zum Doktor, naja, Herr Doktor, wollen wir mal schauen, ob Sie was drauf haben. Ne? Ich rate ab. Also der kommt zu Jesus, das ist aber nicht frech, sondern der Mann ist fix und fertig. Wir erfahren es ja in der Geschichte gleich, warum. Sein Bub hat eine angeborene Epilepsie. Und der Vater beschreibt ja die Situationen, er beschreibt ja, was er alles schon mitgemacht hat. Wenn der Anfall kommt, dann haut es den Jungen ins Feuer, dann haut es den Jungen ins kochende Wasser. Das ist ja so gefährlich. So, und dann sagt Jesus, du sagst zu mir, wenn du etwas kannst. Und jetzt streckt der Jesus seelsorgerlich die Hand aus und sagt, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und jetzt kommt's. Es heißt bei Markus, sogleich schrie der Vater. Schrie der Vater, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist ein Gebet. Und im Griechischen, das muss ich euch mal vorerzählen, da heißt es krachas hopater. Merkt ihr, da steckt das Wort krächzen drin. Ja? Da schrie krächzend der Vater, krachas, krachas, das ist eine Wortmalerei geradezu. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es ist beides da, nicht? Der Zweifel, ob der Jesus wirklich jetzt helfen kann und die Hoffnung, der Glaube. Schreien dürfen wir im Gebet. Reich ist der Jesus. Er wird nicht zu dir sagen, sozusagen in dem Ton nicht. Ne? Wir lassen uns mit Recht nicht gern anschreien. Und wenn es geschieht, dann überlegen wir uns genau, ne? Kann ich mir jetzt leisten, und wir sollten es uns aber auch leisten, zu sagen, Chef, ne? Okay, Ihre Kritik mag ja berechtigt sein, aber in dem Ton bitte nicht, schreien Sie nicht so. Ich höre gut und Sie können es mir doch in Ruhe sagen. Wenn man das schafft, ich habe Menschen erlebt, die haben es probiert bei mir und als ich mich gewehrt habe, habe ich ihren Respekt gewonnen. Und später wurden gute Beziehungen draus. Also Gott lädt ein. der biblische Beleg von diesem Vater, es gibt noch andere, zeigt es, wenn es ein Schreien ist aus deiner Not, ist es genehmigt, ist es angemessen. Unter uns, ne? Alles andere wäre doch verlogen. Du stehst mit dem Rücken an der Wand und flötest in süßen Tönen, der Herr ist mein Hirte, das ist einfach verlogen. Das entspricht doch nicht deiner realen Situation. Es gibt andere Situationen im Leben, da flöten wir gerne so eine Anbetung, der Herr ist mein Hirte. Ja, da passt es dann, weil wir entsprechende Erlebnisse hatten, weil wir entsprechende Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Da kannst du süß singen, es gibt ja wunderbare Anbetungslieder. In jeder Stilart, wo Gott gepriesen wird, mit lieblichen Melodien, mit schönen Worten. Stehst du aber mit dem Rücken zur Wand, musst du doch deinem Gott im Gebet nichts vormachen. Da darfst du doch vollkommen ehrlich sein. Gott anschauen, der Martin Luther. Da war der Philipp Melanchthon krank. Also die beiden waren nicht nur Kollegen an der Uni, es war übrigens eine ganz neu gegründete Uni, war eine Elite-Uni. Gleich hinter Wittenberg begann der Dschungel sozusagen und der Kurfürst hat gesagt, da will ich eine gute Uni haben. Und er hat sich erkundigt, wer sind die besten jungen Leute, die brauche ich als Lehrer an meiner neuen Uni. Und da haben die vom Augustinerorden gesagt, ja, wir haben da einen in Erfurt sitzen, ne, der ist ein bisschen depressiv, ne, aber er hat es drauf, der kann was, den kannst du nehmen. Psalmen kannst du ihn auslegen lassen und das Neue Testament, der Mann hieß Martin Luther. Und der andere war Philipp Melanchthon, ein heller Kopf. Diese beiden Männer haben sich bald angefreundet. Es waren noch einige Kollegen dabei, die sich auch gut angefreundet hatten. Und jetzt wird der Philipp Melanchthon krank. Und da sagte Martin Luther, es ist aufgeschrieben worden, als ich hörte, dass der gute Dr. Philipp todkrank ist, da habe ich meinem Gott in den Ohren gelegen, da habe ich ihm die Ohrwascheln gerieben und habe ihm den ganzen Sack der Verheißungen vor die Tür geschmissen, dass er mich hören muss. Also der Reformator wusste auch was davon, Gott anzuschreien, dringlich zu beten, anzurufen. Und übrigens, als dann der Dr. Melanchthon wieder gesund wurde, hat der Luther gesagt, da habe ich gefressen wie ein Böhme und gesoffen wie ein Deutscher. Also er hat das richtig gefeiert, ne? Dass der Dr. Melanchthon doch nicht stirbt und unter den Lebenden ist. Ich habe einen Mann erlebt, der hat im Weinkrampf gebetet. Wir saßen beieinander und er packt seine Not um seinen Jungen aus. Ich höre zu, so gut ich kann. Ich stelle ein paar Fragen, um genau zu verstehen, worum es geht. Und dann war eigentlich schon das so, dass ich sage, okay, beten wir jetzt. Das ist ja so eine pietistische Methode. Ne? Wenn du einen rausschmeißen willst, sagst du, beten wir noch kurz. Ne? Dann weiß der Bescheid, ne? Dass er allmählich Richtung Haustür marschieren soll. Ne? Beten wir noch kurz. Ne? Es wird natürlich hinzugefügt, kurz, damit er keine Angst hat. Ne? Ja. Also, ich wollte zu ihm gerade sagen, beten wir noch ein bisschen. Ne? Ja. Wenn du Lust hast, können wir Tee trinken. Er sagt, jetzt bringen wir das nochmal vor Jesus. Und wir bringen das vor Jesus und auf einmal fängt dieser Mann zu heulen an und hört nicht mehr auf. Es hat ihn so gepackt. Es hat ihn buchstäblich übermannt. Auge in Auge, als wir das noch miteinander erörtert haben und er erzählt hat und ich halt schwach versucht habe zuzuhören, nachzufragen und dies und jenes Rat zu geben und auch die Bibel ins Spiel zu bringen, da hat er sich nur beherrschen können. Aber als wir vor Jesus stehen und als wir beten, da hat es ihn übermannt, es hat gedauert. Heulend hat er weitergebetet. Das Anrufen, er ist reich, ne, für alle, die ihn anrufen, selbst wenn es ein Weinkrampf ist. Wir dürfen auch, dazu lädt uns auch die Bibel ein, kindlich mit Gott reden. Derselbe Paulus sagt, in diesem Geist Gottes rufen wir Abba, lieber Vater. Aber das klingt wie Papa und ist kein Zufall. Es ist ein Kosename wie Papa in der griechischen Sprache Abba. Du darfst wie ein Kind mit Jesus reden. Das darf auch kindlich geschehen, in kindlichem Vertrauen. In kindlicher, ich sag mal, Naivität. Kindlich beten, Gott anrufen. Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Wir wissen alle, dass es manchmal darum geht, trotz gegenteiliger Erfahrung weiter zu beten. Ja, unsere Gebetserfahrungen. Es ist Jahre her, da hat eine Amerikanerin, auch unter uns, sehr viel Aufsehen erregt mit ihren beiden Büchern. Diese Frau hatte als 17-Jährige einen Badeunfall erlitten, der bedeutet hat, dass sie vom obersten Halswirbel an gelähmt war. Also sie war mit ihren Eltern und mit ihrer Schwester wie immer in den Urlaub gefahren an den Ozean. Und es war immer üblich gewesen, dass die Mädels schon auf der Anfahrt zum Ferienhaus auf dem Rücksitz ihre Badeanzüge anzogen. Und es war immer so in dieser Familie halt so ein Ritual, wenn das Auto dann allmählich im Schritttempo hinfährt an den Strand, dann springen die beiden Mädchen raus und springen kopfüber ins Wasser. Und die Joni Eriksson springt mit ihrer Schwester rein und spürt auf einmal ein furchtbares Knirschen am Kopf. Sie war auf eine Felsplatte gesprungen. Diese Mädchen waren mehrere Jahre mit Kopfsprung da rein, aber jetzt war da auf einmal, durch welche Verschiebung auch immer, eine Felsplatte da. Und da ist sie draufgeknallt mit dem Kopf, querschnittsgelähmt. Sie hat zwei Bücher geschrieben. Das erste Buch beschreibt diese Erlebnisse und das zweite Buch arbeitet dann nochmal geistlich diese Erlebnisse auf. Und da schreibt sie in dem ersten Buch, dass sie dann auf so einem Sandwichbett war, ne, da wo sie immer gedreht wurde, damit der Kreislauf nicht zusammenbricht. Sie war ja bewegungsunfähig. Und dass sie dann ihren Jugendleiter aus der Gemeinde und einige sehr zuverlässige Personen aus dieser Gemeinde zu sich gerufen hat und die haben um Heilung gebetet. Und es ist nichts passiert. Keine Besserung. Sie schreibt, eins weiß ich, es waren Männer und Frauen bei mir, die wirklich in einer direkten Verbindung zu Jesus stehen, fest in der Nachfolge Jesu. Und ich weiß auch, dass sie alle ihre Sünden, die sie wussten, bekannt haben. Ich war ja dabei. Trotzdem blieb ich in dem Sandwichbett nicht geheilt. Und sie beschreibt das, was das bedeutet für eine 17-Jährige. Mit einem unerhörten Gebet leben zu müssen, wo man sich wirklich reingehängt hat. Und was mich an dem Buch beeindruckt, das ist, dass sie dann schrieb, ich bleibe im Gebet, ich bleibe im Gespräch mit Jesus. Sie hat übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, vor ein paar Jahren ging das durch die christliche Presse, sie hat jetzt Krebs. Also sie ist ja an den Rollstuhl gefesselt, mit viel Mühe ging das, sie malte mit dem Mund Bilder, schöne Bilder. Sie ist ja zumindest in den USA rumgereist, solange sie konnte. Und dann kam ein hundsgemeiner Krebs dazu. Sie hat gelernt, die Gesprächsverbindung zu Jesus nicht abzubrechen, trotz gegenteiliger Erfahrung, was die Erhörung bringt. Vielleicht kannst du was damit anfangen. Mit der Einladung, bleib dran. Hör nicht auf, mit ihm zu reden. Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Es sind schwere Fragen, die sich da auftun. Warum wird der eine geheilt, der andere nicht? Aber bleibt dran, auch da gibt es einen biblischen Beleg, der ist fast ein bisschen lustig. Fast. Jesus erzählt von der Witwe, die zu einem Richter geht und ihr Recht kriegen will. Also Witwen hatten es damals alles andere als leicht. Ziemlich rechtlos. Ziemlich unten auf der sozialen Leiter und der Richter hat keine Lust. Ja gut, da haben wir heute geregelte Verfahren und so, vielleicht und hoffentlich etc. Ne? Also jedenfalls dieser Richter, der hat keine Lust, sich mit ihrer Sache zu beschäftigen. Vielleicht hat er größere Fälle zu bearbeiten oder sowieso keine Zeit, was weiß ich. Und dann bleibt die aber dran, sie lässt sich nicht abwimmeln. Immer wieder wird sie vorstellig und schließlich sagt dieser Richter, und es ist also sehr schön überliefert im griechischen Originalton des Neuen Testamentes, ja, ich muss dir jetzt mal vorlassen, ich muss mich ihrer Sache annehmen, so wie die drauf ist, die knallt mir noch eine. Also nicht, weil er jetzt auf einmal merkt, ja, die braucht ihr Recht, sondern weil er einfach als so ein korrupter Richter ist, aus Angst, ne, dass die ihn aufs Auge haut, sagt er, okay, was haben sie denn für ein Anliegen? Und hört sich's an und kümmert sich darum. Der Herr Jesus hat das erzählt, nicht um seine Leute, die um ihn herum waren, gut zu unterhalten, sondern er hat es erzählt, um eine Ermutigung für uns zu geben, bleib dran. Selbst, ich sag's mal so, wenn du den Eindruck haben solltest, hey, meine Gebete bleiben an der Zimmerdecke hängen. Selbst wenn das, worum du gebetet hast, dringend im Weinkrampf oder aus Not geschrien hast oder wie ein Kind im kindlichen Vertrauen deine Sache vorgetragen hast und es ist nicht passiert, es ist nicht eingetreten, bleib dran. Ich kenne Leute, die sich alle heilige Zeit melden bei ihm. Kennen Sie solche in der Familie? In der Verwandtschaft? Uhu, natürlich nicht, ne? Allgäu, ja, alles in Ordnung, ne? kümmert man sich ja. Ne? Franken ist das ein bisschen anders, muss ich gestehen. Ich habe das selbst erlebt, Corona. Ne? Wir waren ja alle also irgendwie, naja, weggesperrt, wollen wir jetzt nicht mal sagen, aber ja. Reduziert. Ich lebe eigentlich ganz gern ab und zu mal in meiner Klause reduziert, also an meinem Lebensstil hat sich nicht so viel geändert. Ich springe nicht so oft abends in die nächste Jeans und schmeiße mich in eine Disco oder so. Ne? Also nicht so ganz mein Lebensstil. Nicht, dass ich keine Jeans hätte. Also jedenfalls, ich war halt daheim und sitze auf einmal und auf einmal denke ich, Mensch, es gibt ja genug so Leute, wie du einer bist. Aus dem CVM. Aus deinen Zeiten, als du der Chef eines Mutterhauses gewesen bist, in der Gemeinde, die eigentlich wenig Kontakte haben. Da dachte ich, das magst du. Man hat ja eine flache Ratte, also eine günstige Telefonabrechnung. Und dann habe ich halt da verschiedene Leute angerufen. Die haben sich alle gefreut. Ja, Heinz, das ist ja klasse und so. Dann haben wir uns unterhalten und am Schluss auch noch telefonisch gebetet. Ja, glaubt dir vielleicht, irgendeiner von denen hätte mich angerufen? Als ich meine erste Runde gemacht hatte, ungefähr 30 Leute, da dachte ich, okay, das passt jetzt, du hast den Hals voll gelabert, ne? Da ist jetzt mal eine Zeit lang Funkstille. Aber nach 4 Wochen war immer noch Funkstille. Nach 8 Wochen war immer noch Funkstille. Also ich will jetzt nicht euer Mitleid erregen. Ne? Aber ich dachte mir, na, das ist ja sauber, ja? Das ist eine Einbahnstraße. Ne? Die freuen sich, aber dass du dich vielleicht auch freust, wenn du mal angerufen wirst, das ist nicht der Fall. Ich kenne solche Leute, die rufen mich alle heilige Zeit an. Ob die Zeit dann so heilig ist zwischen den Anrufen, man sagt halt so, ne? Am Geburtstag haue ich ab und freue mich dann, dass auf meiner ISDN-Anlage 90 Leute versucht haben, mich anzurufen. Weil von diesen 90 Leuten sind 80, die melden sich bloß zu meinem Geburtstag. Ja, Dankeschön, ne? Jetzt stellt euch einmal, darf man das so machen? Stellt euch einmal den lebendigen Gott vor. Alle heilige Zeit melden sich die Leute bei ihm. Ne? Ab und zu mal, ja. Wenn es gerade passt, ne? Wenn weiter nichts ansteht. Nichts Gescheites kommt im Fernsehen dran, ne? Kein gescheites Getränk steht auf dem Tisch, können wir mal kurz beten. Ne? Beten wir noch kurz. Aber das Geheimnis ist, ich kenne Menschen, die sagen: Hör mal, ich habe mich 20 Jahre nicht bei dem gemeldet. Und dann habe ich es gemacht und auf einmal habe ich den Eindruck, der hat mich gehört. Ein Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Es wird mich vermutlich niemand so verstehen, dass ich gesagt habe, betet seltener, ne? Ja, der hört ja immer noch, das meine ich doch nicht. Aber selbst solche, die nur alle heilige Zeit kommen, die kriegen nicht gesagt, naja, jetzt kann ich auch verzichten. Ich schalte meinen göttlichen AB ein, da kannst du drauf labern, ne? Ich bin nicht da. Ja, ich habe auch Menschen erlebt, die haben notbremsend gebetet, notbremsend. Wenn nichts mehr hilft, ne? Das geht ungefähr so, Mathe 4 in der ersten Schulaufgabe, in der zweiten 5, in der dritten 6. Und jetzt kann der Heiland beweisen, was er drauf hat, ne? Ist klar, nur noch eine 1 kann helfen, ne? Also. Und dann bietet die Schülerin, Herr Jesus, du hast heute eine einmalige Chance. In einer Stunde Mathe-Schulaufgabe, weißt Bescheid, ja? Muss ich dir es noch vorrechnen, du bist ja allwissend, ne? muss dir eins her. Amen. Das ist das Notbremsengebet. Aber ich hab Leute erlebt, die haben gesagt, Heinz, hinterher habe ich mich ein bisschen geschämt, aber es hat geklappt. Auch hier muss ich natürlich sagen, ich fordere euch nicht auf, betet nur in der Notbremsensituation, sondern ich will nur das Wort auslegen, es ist ein Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Es kam ein Mann zu mir nach so einem Jugendgottesdienst, ich glaube sogar, es war hier in eurer Gegend, ist ja was, der sagt, ich muss Ihnen was erzählen. Sie haben heute Abend durch das, was Sie so gesagt haben, etwas in mir geweckt, das habe ich fast schon vergessen, aber nur fast. Ja, ich sage, was ist es denn? Ja, sagt er, ich war mit dem Motorrad unterwegs auf der Autobahn bis an die Zonengrenze rauf nach Hof. Starke Maschine, gutes Wetter und ich habe aufgedreht. Und damals war es ja so, hinter Bayreuth, ne, da wurde es auf der Autobahn sehr einsam, denn da in Hof war ja die Zonengrenze. Da fuhren nur noch solche Leute, die durchfahren wollten durch die Täterei nach Berlin oder so. Ansonsten war das ziemlich leer und er sagt, in Bayreuth habe ich nochmal richtig voll aufgedreht. Ich war gut drauf, ich war wach, die Maschine surrte wie eine Nähmaschine. Da komme ich auf eine Ölspur. Und er hat mir das erklärt. Bremsen hieße, dein Leben ist beendet. Ne? Selbst das abrupte Wegnehmen vom Gas wäre lebensgefährlich. Er sagte, ich musste ganz langsam versuchen, die Geschwindigkeit zu reduzieren, aber sehr vorsichtig und musste schlingernd die Maschine auspendeln und ganz langsam runterkommen lassen. Er sagte, ich bin in Bayreuth Nord, auf die Ölspur gekommen und in Hof Süd, konnte ich es wagen, rauszufahren auf dem Parkplatz. Und unter meinem Helm, also unter meinem Gürtel war es nass und hat gestunken. Ne? So eine Angst hatte ich. Und unter meinem Helm habe ich gesagt, Gott, wenn ich hier rauskomme, ändert sich mein ganzes Leben. Dann bin ich nur noch für dich da. Amen. Und er hat gesagt, ich bin rausgefahren. Ich habe die Kombi ausgezogen, habe ein paar Grasbüschel genommen und so weiter. Dann habe ich den Helm abgesetzt, habe aus meiner Kombi eine Zigarettenpackung rausgeholt und so wie die Zigarette, die ich mir angezündet hatte, geschrumpft ist, ist auch mein Versprechen verbrannt. Als ich dann wieder weitergefahren bin, besser riechend als vorher, nach einer zweiten Zigarette, zurück nach Hause, den langen Weg, war das Ganze, was ich Gott versprochen hatte, wie weggeblasen. Und heute Abend haben Sie das in mir wieder geweckt. Was kann ich tun? Na ja, ich hatte ein paar Vorschläge. Ne? Erstens Geld raus. Ne? Und so eins hat ja immer irgendeinen Zweck. Ne? Was haben Sie dabei? Wer damit? Ne? Nein, Scherz beiseite. Also natürlich hatte ich ein paar Vorschläge. Notbremsend beten, selbst das dürfen wir. Ich komme allmählich zum Schluss, das heißt 3-4 Stunden noch. Eine Frage ist ja spannend, die manche Christen stellen, und das ist keine doofe Frage. Kann ich denn den großen Gott, der bekanntlich das ganze Universum, so sagt es die Bibel, im Blick hat, verschiedene Psalmen sagen das und so weiter, also den großen Gott, der das Universum im Blick hat, kann ich den denn belatschern mit meinen kleinen persönlichen Dingen? Ist es nicht eigentlich eine ungeheure Frechheit? Sagen wir mal so, eine Teilantwort heißt ja, technisch unmöglich ist es nicht. Also wir haben heute Computermaschinen, die verarbeiten E-Mails in einer Menge, ne, die wir uns ja gar nicht vorstellen können. Diese ganzen Texte, die landen nicht irgendwo, weil der Server überfüllt ist. Ne. Das kommt alles an, weil einfach solche Mengen von Informationen von solchen Maschinen gespeichert werden können, aufgenommen werden können. Ja, wenn schon Menschen so eine Maschine konstruieren können, die sowas kann, wie sollte denn der universelle Gott nicht so viel Informationen aus dem ganzen Universum aufnehmen und verarbeiten? Das ist also für uns in der heutigen Zeit technisch vorstellbar. Genauso wie vorstellbar ist, einer hat mir neulich gesagt, da draußen so, ich wäre beinahe erfroren, man macht ja nichts, man tut ja alles. Ne? Der hat mir gesagt, er kann sich das nicht vorstellen. Auferstehung, wie soll das gehen? Der Himmel wäre ja überbevölkert. Ne? Oh mei, wir wissen heutzutage, ein Wissenschaftler hat gesagt, sämtliche Covid-19-Viren, die in der Welt sind, füllen eine halbe Cola-Dose. Also wie sollten da, wenn wir schon über so technische Dinge reden, wie sollten da die Auferstandenen nicht Platz haben im Himmelreich? Also, so. Jetzt komme ich aber auf die Sache zu sprechen, die ich meine. Das andere war die Vorbereitung dazu. Ich war ja in einem Diakonissenmutterhaus, da hatten wir ältere Schwestern, wir hatten hochbetagte Schwestern, wir hatten steinalte Schwestern. Und selbstverständlich hat die Schwesternschaft beschlossen, für diese Schwestern, um die wir uns ja kümmern wollen, wollen wir natürlich die Pflegeversicherung in Anspruch nehmen. Wir hatten ja auch eingezahlt für jede einzelne Schwester in die Pflegeversicherung. Und dann wisst ihr ja, da kommt ja so ein medizinischer Dienst und der erkundigt sich dann, wie diese Schwester drauf ist, was für eine Pflegestufe denn notwendig ist und so. Und da gab es immer mit mir, dem Oberdings da, gab es dann immer ein Abschlussgespräch. Und einmal waren diese jungen Damen vom medizinischen Dienst fix und fertig. Ich habe es gleich an ihren Gesichtern gesehen, als sie zu mir reinkamen. Natürlich hat meine Referentin dann da, ich hatte eine Kaffeereferentin, die Kaffeereferentin hat dann natürlich dann einen Kaffee vorbereitet und so. Und ich habe gesehen, da ist was los, was ist da passiert? Dann sagen die zu mir, also wissen Sie was, Herr Rektor, sowas haben wir noch nie gehört. Ich bin jetzt, hat die eine gesagt, seit 10 Jahren in dem Job. Besuche jeden Tag alte Menschen, um die einzustufen, welche Pflegestufe. Und die Schwester heute hat gesagt, Moment mal, ich habe mir das aufgeschrieben. Dann holt die einen Zettel raus und schreibt auf, dass die Schwester so viel gesagt hat, der Herr Jesus hilft mir jeden Tag, meine Stützstrümpfe anzuziehen. Ja, wie soll man das, in welche Pflegestufe soll das rein? Ne? Die waren fertig. Und wir hatten aber dann ein ernstes Gespräch. Ich sage, ja, diese Schwester betet. Sie möchte gerne ihre Stützstrümpfe selber anziehen. Also wer schon mal Stützstrümpfe angezogen hat, der weiß, was das heißt. Ne? Also hallo. So, die betet halt um dieses Anliegen. Und wenn sie die drauf hat, diese Stützstrümpfe auf ihrem Arteriengeflecht, ne, dann dankt sie dem Herrn. Und jetzt habe ich dieser Schwester gesagt, dann hat die gesagt, was machen Sie denn? Na, ich sage, wissen Sie, ich gehe in der Früh in mein Büro und mein erstes Gebet heißt, Herr, segne dieses Chaos. Segne dieses Chaos. Die waren fertig, diese beiden Damen. Also das war eine missionarische Möglichkeit. Ja. Aber das ist natürlich lustig, darum erzähle ich es ja. Leute, es ist Sonntagabend, ne? Fortgeschrittene Zeit, müssen wir mal auch was erzählen, was ein bisschen lustig ist. Aber es hat einen ernsten Hintergrund. Diese Schwester hat einfach alles, was sie betraf, mit dem Heiland besprochen. Punkt. Dürfen wir den universellen Gott belatschern mit unserem persönlichen Anliegen? Die Bibel lädt uns dazu ein. Denn es ist allemal der eine Gott, reich. Reich für alle, die ihn anrufen. Gibt es etwas, womit Sie zurzeit nicht fertig werden? Es liegt einiges in der Luft. Womit wir, wenn wir ernsthaft nachdenken, nicht so ohne weiteres fertig werden. Dazu kommen die persönlichen Dinge, die mit unserer Lebensführung, ja, mit unserem Schicksal, mit unserer Situation zu tun haben und mit der Situation unserer Lieben, die um uns herum sind. Womit wir nicht so leicht fertig werden. Womit wir uns so ähnlich quälen, wie der Apostel in seiner Situation sich quält. Das Beten ist kein Zauberstab, den wir nur zu heben bräuchten und alles wäre gut, alles glitzert, alles glänzt neu. Aber es ist ein Privileg. In allen Dingen, mit denen wir nicht so leicht fertig zu werden, das Wort mitzunehmen, es ist dir kein Unterschied zwischen den verschiedenen Kulturkreisen. Hörst du? Es ist allemal der eine Herr reich für alle, die ihn anrufen. Ich bedanke mich für die Geduld und sage Amen.